etwas, was wir, glaube ich, alle lernen müssen, dass man immer etwas tut, was man für sich macht. So. So immer das Gefühl hat, das mache ich eigentlich für mich. Klar hat es mich auch teilweise zwischendurch wirklich aufgefressen, das Business, weil nach wie vor verstehe ich auch nicht, warum man in einem Kreativjob, den wir ja nun mal machen, auch von Kreativen zu so Fristen verdonnert wird. Ne? Das ist ja auch wie wenn ich zu dir jetzt sagen würde, du, ich brauche in 3 Wochen einen Song, wenn er nicht fertig ist. Ne? Und der muss sowas von emotional sein und gefühlvoll. Und ich brauche den dann. Dann wird es garantiert kein guter Song. Das, was ich gerade mache, das mache ich sehr gerne. Diesen Beruf, ich mag ihn sehr gerne. Aber ich muss aufpassen, immer wieder regelmäßig aufpassen, dass ich es nicht überstrapaziere. Und dass ich dann den Spaß verliere und dass ich dann das, was ich eigentlich so sehr mag, nämlich das Reisen, in der Natur sein, mit mir alleine sein, draußen sein und nichts zu tun, dass ich das nicht wieder aus den Augen verliere. Und das tue ich leider regelmäßig, weil ich mich wieder von einem Projekt ins andere hangel und dann mache ich es mal wieder und dann bin ich mal wieder draußen und stelle fest, ey Patrick, warum machst du das nicht jede Woche? Es ist doch so leicht eigentlich auch.
Hey und herzlich willkommen zu 3 Fragen von Elvis. Meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals 6-jähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese 3 Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb.
Was machst du gerne? Was kannst du gut? Und was findest du cool?
Mein heutiger Gast hat sich in den vergangenen Jahren als Filmemacher und Regisseur für Musikvideos von Künstlern wie Udo Lindenberg, Revolverheld, Ray Garvey, Tina Dico, Tokyo Hotel, um nur einige zu nennen, einen großen Namen gemacht. Und gemeinsam mit seinem Partner und einem wunderbaren Team die Produktionsfirma Bildreich Hamburg aufgebaut. In Zeiten, wo ja im Grunde alle KünstlerInnen auch in erster Linie Content Creator sind und es letztlich darum geht, den eigenen Markenaufbau voranzutreiben, Sichtbarkeit zu schaffen und sich diesbezüglich alle Räder immer rasanter zu drehen scheinen, kein unanspruchsvoller Job, könnte ich mir vorstellen. Vor allem dann nicht, wenn man wie Patrick Wolf nicht nur einen sehr hohen ästhetischen und technischen Anspruch verfolgt und die schillernde Referenzliste nicht alles ist, was zählt. Wir sprechen über Sinnhaftigkeit in der kreativen Arbeit, regelmäßige Auszeiten, über die kleinen und großen Fragen des Lebens und Geschichten, die erzählt werden wollen. Lieber Patrick, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, als Gast in diesen Podcast zu kommen, 3 Fragen von Elvis, am Wochenende, an einem Samstag.
Ja, ich freue mich auch. Ob Wochenende ist oder nicht, das ist völlig egal eigentlich.
Aber das, du sagst da was. Ich habe nämlich, also als wir über Termine sprachen oder Terminmöglichkeiten, schlugst du Wochenenden vor. Und ich dachte, ach, guck mal, es ist ja so strukturiert, dass der die Wochenenden frei hat und da sich dann sogar für sowas Zeit nimmt. Oder wie ist denn das im Moment? Ich meine, also ich hätte jetzt bei deinem Job im Moment nicht gedacht, dass da so Wochenende so ein Riesenthema ist. Also das, aber hast du eine Struktur dir da? Hältst du die so richtig, hältst du die aufrecht?
Also wenn ich denn könnte, würde ich es, glaube ich, gerne tun. Also ich würde sie mir gerne aufrechterhalten, diese Struktur. Und nach wie vor finde ich das Wochenende etwas sehr, sehr Schönes. Ein Sonntag ist was Schönes und ich fühle mich auch an einem Sonntag, wenn ich arbeiten muss, nicht ganz so gut wie an einem Montag, an dem ich arbeiten muss. Also so an einem Sonntag zu arbeiten, fühlt sich nach wie vor ein bisschen falsch an.
Ist das so, ja?
Es ist so. Irgendwie denke ich immer noch, so ein Wochenende ist eigentlich nicht für die Arbeit bestimmt. Auf der anderen Seite weiß ich es auch sehr zu schätzen, unter der Woche freie Tage zu haben. Weil da ist doch irgendwie auf den Straßen, gut, über die jetzige Situation müssen wir nicht sprechen. Das ist eh eine andere Rhythmik, einen anderen Rhythmus und eine andere Atmosphäre. Aber nach wie vor finde ich doch irgendwie so, sollte man versuchen, auch in meiner Situation sich die Wochenenden freizuhalten.
Gelingt das denn? Also ich meine, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ich kenne ja die Musikbranche jetzt auch so ein bisschen. Und wir müssen das machen und du, wir haben nur den Tag und wir müssen das durchziehen und wir brauchen das dann und dann muss der Schnitt und oder kannst du sagen, ja, wir können alles von Montag bis Freitag, können wir alles tun, aber Samstag, Sonntag werde ich wahrscheinlich auch nicht im Schnitt sitzen. Selbst wenn wir nicht drehen, weißt du?
Ja, das ist, ich weiß nicht, also natürlich können wir das nicht durchziehen. Das geht gar nicht. So. Und aber ich glaube, so im Unterbewusstsein versuchen wir es. So, es ist, das ist nichts Ausgesprochenes. Es ist irgendwie so, wir brauchen auch Pausen und wir brauchen Wochenenden. Ja. Und wenn es funktioniert, dann versuchen wir das. Freitag ist nach wie vor das Ende der Woche. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das versucht beizubehalten. Aber natürlich, ey, um Gottes Willen, es funktioniert nicht oft.
Das hätte mich gewundert. Ich finde den Freitag, ehrlich gesagt, Freitag ist mein absoluter Lieblingstag. Wenn so die Woche so zu Ende geht, also wenn man das Wochenende so machen kann, bei mir ist das nämlich ein bisschen strukturierter, auch wegen der Kinder und meiner Frau, die einen klassischen Beruf hat, der Samstag, Sonntag höchstens Vorbereitung als Lehrerin für die nächste Woche beinhaltet. Aber das ist dieser Freitag, wenn er so aufhört und dann ist dann hier so ein kleiner Biomarkt in Münster und man geht so dahin und denkt so, ah, okay, und gleich geht man nach Hause und hat diese zwei. Also, ich weiß nicht, ich habe früher mal gedacht so, ey, werde ich jetzt spießig? Aber das denke ich seit 20 Jahren. Also
Nein, das ist okay. Das ist okay.
Das und darf sein.
Und ich beneide dich übrigens sehr um den Markt in Münster. Ich meine, ich meine jetzt den Markt bei den großen Samstagsmarkt.
Den großen.
Meine ich natürlich. Ja. Das ist ja nach wie vor. Es gibt ja immer diese Geschichte, dass der Ise, der Hamburg Markt hier, der Ise Markt hier, der schönste Hamburgs ist. Es ist definitiv nicht richtig. Also der schönste Markt Deutschlands ist der Markt in Münster. Da herrscht das richtige Markttreiben, da herrscht die richtige Marktatmosphäre. Man ist auf so einem richtigen Marktplatz, so wie es sein sollte. Also das ist der beste Markt in Deutschland, ganz klar.
Ja, jedes Mal, wenn ich da irgendwie bin, denke ich mir auch so, sag mal, haben die das jetzt hier wieder so als Filmset aufgebaut? Ist das wirklich so? Man hat ja in Münster häufig sowieso das Gefühl, dass das so ein bisschen, ist das jetzt gerade wirklich? Oder wird hier gerade der Wilsberg oder der Tatort gedreht und es ist irgendwie ein Set ausgeleuchtet? Das ist schon verrückt. Auch du hast eine Münster-Vergangenheit. Es ist verrückt, dass ich mit so vielen Leuten spreche. Man könnte fast denken, ich suche meine wunderbaren Gäste danach aus, dass sie eine Münster-Connection haben. Also das ist natürlich nicht so, aber immer wieder gibt es da eine... Du hast in Münster studiert, ne?
Genau, ich habe in Münster studiert. Und ein sehr guter Kumpel von mir sagte damals, also wir sind damals wirklich nach dem Studium alle gemeinsam nach Hamburg gezogen. Das war so ganz klar, das war so die logische Konsequenz. Wenn wir in Münster nicht bleiben können, dann müssen wir natürlich nach Hamburg, nach Münster. Und wir sind damals mit 12 Freunden innerhalb von 3 Monaten alle von Münster nach Hamburg gezogen, direkt nach dem Studium. Und mein guter Kumpel sagte damals, Hamburg meine Perle, Münster meine Murmel. Und
das ist sehr schön.
Das passt auch so. Münster ist so schön behütet. Da ist so eine Käseglocke drauf und es hat eine wahnsinnig tolle Szene. Und irgendwie war für mich Hamburg immer so der große Bruder oder die große Schwester, wie wir es sehen wollen, von Münster. Es hat so viele Parallelen irgendwie. Ja. Und deswegen musste das so sein, hatte ich das Gefühl. Und
ich bin so froh, dass du das sagst.
Ja.
Weil immer, wenn ich das erzähle, so, dass, dann glaubt mir das immer keiner. Das ist ja, du kannst es wenigstens beurteilen. Aber jetzt, wo wir da gerade schon dabei waren, es geht ja bei 3 Fragen von Elvis auch so ein bisschen da rum, wo sind wir jetzt so gerade, wo kommen wir her, wo wollen wir noch hin? Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie so deine letzten Jahre waren? Ich glaube, ich kenne dich seit 5 Jahren oder sagen wir, sind wir im Kontakt und haben auch schon mal ein Video zusammen gedreht. Ich durfte schon mal ein Video mit dir drehen. Das ist übrigens 4 Jahre her jetzt genau, die Zeit rennt.
Und übrigens war noch ein Video, was ich sehr gerne mag. Das ist ja das Verrückte. Ja, manche Videos, die in die Jahre gehen, da guckt man irgendwann drauf und denkt sich, oh Gott, was habe ich denn damals so gemacht? So. Aber das ist so, obwohl es jetzt schon so ein bisschen her ist und man sich ja auch in 4 Jahren sehr weiterentwickelt, auch technisch, immer noch eins, was ich sehr gerne mir sehr gerne anschaue. Genau, das ist total cool. Also das ist, gut.
Es ehrt mich sehr. Ich habe mir gestern nämlich auch noch mal kurz deine gesammelten Werke der letzten Jahre so angeschaut und dachte mir, alter Schwede. Aber lass uns doch mal, wie waren denn so die letzten Jahre für dich? Was ist passiert?
Also ich habe, ich glaube, so weit zurückzugehen brauche ich, glaube ich, nicht. Ich bin ja so.
Nee, das entscheidest du, genau.
Ja, ich bin ja so ein Fernsehkind gewesen mal. Ich habe Journalismus, den Journalismus eingeschlagen und komme auch aus so einem Freundeskreis, wo, glaube ich, 80% Journalisten geworden sind und noch sind und auch wirklich, wirklich richtig gute und tolle Freunde, die immer viel zu erzählen haben. Journalisten haben sehr viel zu erzählen und wissen auch wirklich sehr viel. Ich habe mich dann irgendwann, ich habe ein Volontariat gemacht, auch klassisch beim Regionalfernsehen und bin dann über so ein Volontariat auch noch zum Moderieren gekommen, stand also auch mal vor der Kamera. Und irgendwann gab es da so einen Punkt, da habe ich gedacht, so jetzt werde ich da irgendwie durch mit dieser Arbeit als Festangestellter beim Fernsehen und habe mich selbstständig gemacht. ohne zu wissen, womit, muss ich gestehen. Ich hatte keine Ahnung, wie und...
Also ein bisschen klassisch, irgendwas mit Medien war sowieso die ganze Zeit und dann kam auch noch Fernsehen. So, aber ich meine jetzt mal ganz kurz, vor der Kamera und hinter der Kamera beim Fernsehen, das ist ja jetzt nicht so vielen vergönnt, in Anführungsstrichen. Also nicht unbedingt die ganz klassische Karriere. War denn das vor der Kamera, war das ein Ziel oder passierte das so on the fly?
Sowohl als auch. Also ich glaube, ich bin immer schon immer jemand gewesen, der so alles ausprobieren will. Also ich möchte eigentlich jedes Jahr irgendwie was Neues machen. Das heißt nicht was ganz Neues. Ich möchte nicht den Beruf wechseln, aber irgendwie möchte ich die Dinge, die ich mache, in eine neue Richtung lenken. Das war schon immer so. Irgendwie habe ich mir immer Ende jeden Jahres und Anfang jedes neuen Jahres überlegt, okay, wie soll das Jahr aussehen? So. Und habe dann versucht, glaube ich, schon gewisse Dinge zu forcieren. Manche Dinge sind passiert, manche waren glücklich, manche Sachen waren verliefen nach dem Motto zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und wenn du beim Fernsehen arbeitest und kann es schon vorkommen, dass man vor der Kamera landet, weil man sich ausprobieren darf. Und wenn man das einigermaßen gut macht, dann bleibt man dort auch. In diesem Fall war es so, dass ich dann von dem Chef des Frühstücksfernsehens von Guten Morgen Deutschland, das war damals noch Punkt 6.9, dem damaligen Chef wurde ich gefragt, hast du nicht mal Bock, so mach doch mal ein Casting bei uns, mach doch mal eine Probesendung. Wir suchen jemanden. Und das habe ich dann getan. Und tatsächlich wollte ich auch immer das mal probieren. Also ich habe als Reporter gearbeitet, ich habe schon gefilmt, ich habe geschnitten, ich habe getextet, ich habe Beiträge gemacht, ich habe längere Berichte gemacht und dann war irgendwie die Moderation so noch ein bisschen offen und dann habe ich gedacht, gut, super, das passt, mache ich gerne. Ja, und das ging ziemlich schnell und stand ich da plötzlich morgens um 6 Uhr vor der Kamera und habe Deutschland Guten Morgen gesagt.
Wow. Und ich meine jetzt auch nicht irgendwie beim Regionalsender, sondern bei RTL halt, ne?
Richtig. Das war bundesweit also das war rückblickend, kam das einfach zu früh. Ich wusste, glaube ich, noch nicht so richtig, wer möchte ich sein, wie bin ich, wie möchte ich vor der Kamera agieren. Ich glaube, ich war noch nicht so richtig fein mit mir, um mich so herzugeben und mich so zu präsentieren. Man muss da schon, glaube ich, so sich richtig gut finden, um vor der Kamera zu arbeiten. Und man muss schon, glaube ich, selber immer das Gefühl haben, wenn man morgens in den Spiegel schaut, wow, ich habe so Bock, gleich vor die Kamera zu gehen und allen wieder ins Gesicht zu lächeln, beziehungsweise allen guten Morgen zu sagen. Und das war ich nicht in der Verfassung, ne? Also ich musste mich da schon ein bisschen dazu zwingen.
Ja, und jetzt mal nur ganz kurz als Exkursion. Also ich habe das mal ein, zwei miterlebt, als ich als Musiker im ARD und ZDF, glaube ich, beides, aber ARD ist noch früher, Morgenmagazin gespielt habe. Das ist ja so, der Wecker klingelt irgendwie. Also selbst bei mir klingelte dann der Wecker um 4:15 und ich glaube, um 4:30 musste man schon irgendwie in der Maske sein, so mehr oder weniger, oder um 5 und dann um 6:15 war es live on air. So. Also ich meine, du hast ja dann deinen Lebensrhythmus quasi umgestellt.
Völlig, genau. Also bei mir ging es um 2 Uhr los, also ich musste um 2 Uhr aufstehen.
Also direkt aus dem Club in die Maske.
Das hast du das mal gemacht? Sag das habe ich tatsächlich genau, tatsächlich auch schon ein paar Mal gemacht. Ja, das war nicht gut. Ich dachte immer, ich dachte immer, diese Sendungen sind die geilsten. Ich dachte wirklich, ich saß da so, boah, ich war so gut drauf und war noch irgendwie so im Rausch der Nacht. Aber das war nur meine eigene Einschätzung. Die anderen haben gemerkt, Alter, was war da mit dir los? Genau. 2 Uhr nachts klingelte der Wecker und um 3 Uhr musste ich in der Redaktion sein. Und das versteht der Kopf nicht, ne? Das versteht der Rhythmus nicht, der Geist gar nichts, wenn um 2 Uhr nachts der Wecker klingelt. Und ich bin da auch zu sensibel für, ne? Also ich brauche meinen Schlaf, ich brauche irgendwie, ich muss ausschlafen, ich bin kein Morgenmensch. Das kommt auch noch dazu. Und ich habe da völlig gegen meine Gesundheit gearbeitet und gegen das, was ich wirklich brauche. Und ich glaube, das ist für die wenigsten Menschen ist es was, um 2 Uhr nachts aufzustehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich habe es gar nicht hinbekommen. Also ich habe das nie richtig richtig in meinen Rhythmus bringen können, diese Arbeitszeiten.
Ja, aber diese Form der Öffentlichkeit, also da wollte ich gerade drauf hinaus, es war eben RTL und ich glaube, dass diese Sendung auch massive Einschaltquoten haben, ne? Also das höre ich immer nur so, also alle Frühstücksfernsehens auf allen großen Sendern. Ist das nicht dann von jetzt auf gleich so auch eine Öffentlichkeit, die du jetzt als sagen wir so eher Redakteur im Hintergrund, die dann recht plötzlich kam so?
Und das hat mich komischerweise so gar nicht gestört. Und ich habe das auch gar nicht wahrgenommen. Für mich war das echt nur ein Job. Ich war auch wenig aufgeregt. Okay. Ich war selten aufgeregt irgendwie. Ich war, ich fühlte mich unwohl so. Aber ich war nicht nervös oder aufgeregt oder dachte mir, wow, das ist jetzt riesig und groß und jetzt sehen mich viele. Ja. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, dafür kannte ich auch diese ganze Studio-Welt und das Fernsehen schon zu gut. Und es war nie für mich der ganz große, keine Ahnung, das ganz große Ziel, mal was zu moderieren. Also ich stand da nicht plötzlich, dachte mir so, oh Gott, das ist mein Traum wahr geworden. Und deswegen habe ich das wahrscheinlich auch, und das hat man mir auch später nachgesagt, auch tendenziell wahrscheinlich eher sogar zu locker genommen. Was mich eher gestört hat, ist die Aufmerksamkeit, die ich dann irgendwie von Freunden bekommen habe. Das ist ja völlig lieb gemeint alles und das war total toll, aber ich fand es ganz unangenehm, so zu wissen, dass da sich andere gerade so dermaßen drüber freuen, dass ich das mache. Und es war so ein ganz komischer Clash. Also ich hatte so auf der einen Seite die Leute, die sagen, wow, Patrick, das ist ja riesig und toll. Und damals noch Facebook explodierte bei mir und viele Nachrichten, viele private Messages. Und ich stand dem gegenüber und habe das so gar nicht so empfunden. Und das war ganz komisch, ehrlich gesagt, dass andere so sich so freuen und das auch als etwas so Großes empfinden und Tolles und aufregend und viel Glück und was auch immer. Und ich stand da dem gegenüber und war in so einer ganz anderen Verfassung. Ja. Und das hätte mir eigentlich ein Signal sein können, damals schon, dass ich das gar nicht so mag, was ich da tue.
Ich hab's doch trotzdem gemacht. Du warst damals doch keine 30, ne? Oder habe ich das richtig recherchiert?
Genau, so, ich glaube, ich war 28 oder so. Ja, genau.
Genau.
Ja. Und
was hast du daraus so ein bisschen, also aus heutiger Sicht, was liest du so ein bisschen daraus, aus diesem Gefühl? Auf der einen Seite natürlich ist es ja auch, für Außenstehende ist es halt auch eine steile Karriere so. Und hast du damals mal so zurückgeblickt und gesagt, da hätte mir das einer vor 3 Jahren gesagt und sagst du heute irgendwie 7, 8 Jahre später, ist weit weg oder ist das, wie wertest du das so jetzt im Rückblick?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass ich, also ich bin natürlich auch irgendwie stolz darauf irgendwie, weil, dass man, glaube ich, ausgewählt wird, sich als Person zu verkörpern oder zu präsentieren für eine Sendung und dass da Menschen die Hoffnung hatten, dass ich das so richtig machen könnte und dass ich dem Zuschauer gut tun könnte, wie auch immer man das sagen mag, das natürlich schon irgendwie macht mich das stolz. Das hat ja auch irgendwelche Gründe und ich habe das sicherlich auch hier und da vielleicht auch ganz okay gemacht. Aber ich habe da ganz schön lange etwas gemacht, was ich nicht mochte so richtig oder wo ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und das fand ich irgendwie ja spannend, dass man so etwas so lange treiben kann, bis man eigentlich gar nicht mehr kann. Und das war irgendwie natürlich für mich auch eine Lektion. Auf der anderen Seite wollte ich es natürlich auch mir beweisen. Also du hast da plötzlich so einen Job, den alle als etwas ganz Großes empfinden und du möchtest da auch irgendwie reinwachsen und dem entsprechen. Und merkst dann aber, ich tue das aber nicht. Ich bin nicht gut darin und ich habe mir diese Sendung zum Beispiel nie angeguckt selber danach, obwohl mir das natürlich mein Chef empfohlen hat und gesagt hat, du, ey, schau dir besser nochmal das an, was du Leute verzapft hast. Und ich habe auch ungern, ja, ich weiß nicht, ich habe da einfach nicht gern drüber gesprochen. Und das zeigt mir doch eigentlich, das hätte mir doch längst zeigen müssen, dass es nichts für mich ist und dass es nicht meinem Naturell entspricht dort.
Aber hatte das vielleicht auch damit zu tun, dass eben wenn die Leute dir von außen immer suggerieren, hey, du lebst doch den Traum, ist das krass. Und hast du gesehen, die haben dich gerade erkannt und da am Nebentisch wird auch getuschelt, so das ist er doch. Oder und also die anderen finden das, wie du gerade sagst, toller als du, beziehungsweise jetzt auch gar nicht, also sie haben ja vielleicht sogar das Gefühl, sie tun dir damit sogar einen Gefallen, indem die das so spiegeln. Und hat man dann selber so die Angst zu sagen, nee, Kat, Leute, ist ganz lieb von euch, aber ich bin das gar nicht.
Absolut. Ich glaube, das ist ein Problem, was viele vielleicht auch kennen, so, ne? Also das, was in etwas projiziert wird oder das, was andere von dir glauben zu sein und das dann irgendwie, wie soll ich sagen, man möchte ja auch irgendwie die nicht vor den Kopf stoßen oder vielleicht weiß man selber in dem Moment noch gar nicht so genau, Moment mal, das bin ich doch vielleicht gerade wirklich nicht. Vielleicht ist das absolut wirklich nicht gut für mich. Das ist super schwierig. Das ist wie, ja, das sind so zwei Welten, die aufeinander prallen, wobei ich dann meine eigenen Welt oder ich mir noch gar nicht sicher war, wie, ja, dass ich da gar nicht reinpasse. Also natürlich, total interessant. Ich, witzigerweise, denke ich, habe ich da so bisher auch noch nie drüber nachgedacht, dass ich natürlich wahrscheinlich auch einem Erwartung entsprechen wollte und auch Angst hatte, das irgendwie zu enttäuschen. Und es gab natürlich viele in meinem Umfeld, auch in meinen ehemaligen Kollegen, die mir dann auch so den Rücken gestärkt haben und gesagt haben, toll, du verlierst hier in Hamburg deinen Job nicht, du machst das da unten und du kannst jederzeit zurückkommen. Und die waren auch alle ganz stolz darauf, dass ich das gemacht habe. Aber ja, ich glaube, ich habe es nie da richtig geschafft, mich da so richtig davon frei zu machen und das dann auch einfach von mir abprallen zu lassen. Ich habe das schon sehr, es hat mich schon sehr beeinflusst in dem, was ich da tue.
Es ist auch nah dran eigentlich an den drei Fragen von Elvis, weil die mein Sohn da ja auch vor mir stand und als er mich fragte, was machst du gerne, was kannst du gut? Und es ging so ein bisschen damit einher, dass er ab und zu auch mal, wenn wir bei Freunden waren, wo die Eltern dann auch von den Freunden dabei waren, er dann so quasi vor den anderen auch mal so fragte, sag mal Papa, was ist eigentlich dein Beruf? So, dass so mit diesem Musiker, ja, der kennt mich, mein Papa singt mal was, dann ist er im Studio und dann ist dies und jenes. Und als er so vor mir stand und fragte mich, was machst du gerne, was kannst du gut, war ich in einer Situation, wo ich dachte, ja, ich habe das schon alles im Griff, so. Aber es ist mir halt durch diese Frage ganz klar geworden, es wird von außen also vor allen Dingen so gesehen, hey, das ist doch total dein Ding. Mach das doch. Und ich meine, das, was du da gemacht hast, ist halt auch was. Du erzählst es natürlich mit einer Leichtigkeit oder zumindest so mit einer Natürlichkeit, die auf einmal stand ich vor der Kamera. Aber diese Gabe, da auch bestehen zu können, egal mit welchen Nebenwirkungen, das vielleicht jetzt mal ganz außen vor ist, hast du ja schon erzählt. Aber das ist natürlich auch nur ganz wenige können das. So. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen so ist, wenn man da schon mal ist und merkt, so, hey, jetzt hat mir da einer, jetzt glaubt da einer an mich, das vielleicht auch nicht enttäuschen zu wollen, ne?
Ey, absolut. Ist tatsächlich ein großes Thema von mir, glaube ich, ne? Also, das ist ja auch leider, was heißt leider, das ist ja auch so ein bisschen etwas, was wir, glaube ich, alle lernen müssen oder was viele vielleicht nie lernen oder manche können es auf Anhieb, dass man immer etwas tut, was man für sich macht. So, dass man immer das Gefühl hat, das mache ich eigentlich für mich. Und bestenfalls gefällt es den anderen auch noch. Und ich glaube, das ist ja etwas, was dich wahrscheinlich auch extrem betrifft als Kreativer, als Musiker, was alle Menschen betrifft, die, glaube ich, in einem kreativen Beruf arbeiten. Wie sehr mache ich das für die anderen? Wie sehr mache ich das für mich? Und ich bin ein Mensch, ich habe da oft nicht unterschieden, glaube ich. So. Und das ist schwierig. Und das ist auch nicht gesund. Für mich zumindest nicht. Und ich glaube, dass man einfach irgendwie, ich war da nicht ich. So, diese ganze Sendung, da war ich nie ich. Glaube ich. Ich, aber auch, weil ich nicht wusste, wer ich war, glaube ich, und weil ich nicht wusste, wie ich sein wollte und habe mich da nie gefunden und auch zu sehr darauf geachtet, wie die anderen mich sehen und dann,
oh ja,
dann, wenn man das zu sehr tut, dann entfernt man sich so sehr von sich selber und ja, ich brauchte nach dieser Sendung erstmal oder nach dieser Arbeit wirklich erstmal eine richtige Pause. Ne? Also ich musste erstmal richtig durchatmen und habe monatelang, erstmal Pause gemacht und gar nicht gearbeitet. Ich würde nicht behaupten, dass ich dann zurückkam und dann wusste, was dann alles vor mir liegt. Ja. Aber ich habe mich so richtig frei gereist. Also ich bin wirklich ein bisschen reisen gewesen und habe mich so mal von all diesen beruflichen Gedanken und wo es hingehen soll und was ich entsprechen möchte und was ich von mir erwarte und so weiter, ich habe alles mal kurz mal beiseite gelegt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das tut. Wir haben echt einen schönen Beruf, ne? Wir dürfen, glaube ich, etwas tun, was aus uns herauskommt und bestenfalls gefällt es den Leuten da draußen. Aber ich glaube, erstmal müssen wir hier anfangen, das hier rausholen und dann quasi den anderen präsentieren und dann können sie sagen, okay, das hätte ich gerne, das höre ich mir gerne an oder das sehe ich mir gerne an. Und ja, das dauert aber, das herauszufinden.
Ja, du hast mal, ich habe über dich gelesen, ich weiß nicht, ob es in einem Interview oder einer Podcast-Folge war, als ich von dir gehört habe, dass du einfach Geschichten erzählen willst so und ich glaube oder auch wolltest und ich meine, um das jetzt auch abzuschließen, ich glaube, wenn du in diesem Entertainment-Nachrichten-Korsett, dann erzählst du natürlich immer die Geschichten, die gerade tagesaktuell sind oder die Redaktion vielleicht auch hingelegt hat, gerade dann, wenn du eben vor der Kamera stehst. Dieser Cut, der dann kam, kann ich da so dran anschließen, was du gerade sagtest? Ich habe mich dann selbstständig gemacht, aber ich wusste nicht, womit. Aber was hattest du, gab es da aber trotzdem irgendwie so ein Symbol, was du vor dir hattest, jetzt vielleicht auch nach den, oder während der Reisen, nach den Reisen, wo du sagst, okay, jetzt geht's los? Gab es da irgendwas?
Also ich habe halt irgendwann die Tatsache, dass ich gerne filme, ernst genommen. Das war immer so Hobby und ich habe das nicht ernst genommen. Ich glaube, weil es Hobby war und weil ich das immer so nebenbei gemacht habe, so dachte ich, das kann man nicht zum Beruf machen, das ist doch Quatsch, so, ne? Weil es ist doch so nur ein Hobby. So, wie soll ich denn das zum Beruf machen? Und dann habe ich mir eine Kamera gekauft nach dieser Reise und habe das einfach mal angeboten. Ich habe das habe gesagt, übrigens Leute, alle, die mich kennen da draußen, ich habe jetzt eine Kamera.
Ja.
Und dann durfte ich bei dem einen oder anderen Musiker, den ich privat kannte, mal mit auf eine Tour kommen und da sogenannte Aftermovies machen, ne? Oder so Tourclips. Ja. Und die haben gut funktioniert oder die mochten irgendwie alle und dann kam eins zum anderen irgendwie. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann kann ich vielleicht sogar ganz gut filmen, vielleicht.
Ja, so habe ich dich ja auch zum ersten Mal wahrgenommen, weil es gab Zeiten, da habe ich, glaube ich, ausschließlich auf YouTube mir diese Videos angeguckt. Jetzt nicht nur von dir, aber dann immer mehr von dir. Nein, ich habe generell diese Moods einfach, wenn jemand das Auge hatte und die Gabe hat, da so eine Stimmung einzufangen, wo ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie dabei. Und das durchaus, damals war es ja schon noch so, also ich rede jetzt mal so von vor, wenn ich das richtig einschätze, vor 5-6 Jahren, dass es jetzt nicht so war, dass das iPhone das alles gekonnt hätte. So. Und auch da sind wir wahrscheinlich immer noch nicht. Aber was die ganze Filterwelt angeht, ist es natürlich, kommt man dem jetzt, gerade wenn man sich es auf dem kleinen Screen anguckt, immer näher. Und damals war es für mich noch so, okay, da gibt es Menschen, die haben dieses Auge, die stehen immer am richtigen Fleck. Die kennen wahrscheinlich auch die richtigen Leute und da haben auch die richtigen Leute mal das Vertrauen zu sagen, ja komm mit, halt doch einfach drauf, ist doch super. Und war das auch ein befreiendes Ding? Weil ich meine, als du gesagt hast, Leute, ich habe jetzt eine Kamera und ganz wichtig, mit dieser Kamera möchte ich nicht mich filmen, sondern ab jetzt andere. War das auch so ein total, also ein befreiender Moment wahrscheinlich, ne?
Ja, hey, total. Ich meine, ich habe einfach gemerkt, ich habe gefilmt und ich habe dann das, was ich gefilmt habe, den Leuten gerne gezeigt. Ich so, guck mal hier, ich habe so ein schönes Bild von dir. So, und ich habe gemerkt, dass ich das einfach richtig, richtig, richtig stolz drauf war. Ich wollte damit hausieren gehen, ich wollte es anderen zeigen. Guck mal hier, was ich gemacht habe, guck mal hier, wie schön es aussieht. Und es hat ja irgendwie auch was Kindisches, ne? Also so Dinge teilen zu wollen. Und das ist ja auch in gewisser Weise das, was du als Journalist lernst. Du bist da draußen in der Welt unterwegs und bereitest letztendlich Nachrichten auf für die Zuschauer da draußen. Also das ist so dieser Drang oder diese Leidenschaft, etwas teilen zu wollen, was ich selber gesehen, erlebt, empfunden habe oder was auch immer. Das habe ich in mir. So. Und das hat, glaube ich, auch einen guten Journalist in sich. Er möchte Dinge teilen und an andere weitergeben. Er möchte aufklären, er möchte bereichern, wie auch immer, unterhalten. Und das habe ich dann gemerkt, so, hey, ich möchte jemanden einfach zeigen, in einem schönen Licht zeigen oder ich möchte von jemandem schöne Bilder machen, so. Weil ich auch total viel beobachte, ne? Also ich beobachte so viel, leider viel zu viel. Ich observiere, ich analysiere, ich laufe durch die Gegend und gucke mir alles an. Ich gucke mir die Bewegung der Menschen an und ich glaube auch, dass ich dann bei so einem Dreh dann irgendwann oder auch gerade bei diesen Live-Shows, die ich dann begleitet habe, immer sehr die Augen halt einfach wirklich überall habe. Und aber das mache ich eh schon. Also das mache ich ja schon privat. Dafür brauche ich keine Kamera. Und wenn ich dann schaffe oder wenn es mir dann gelingt, die schönsten Momente meiner Meinung nach dann auch noch so festzuhalten, ist doch super. Ist doch voll cool.
Total. Aber kannst du da, du sagtest vorhin auch so ein bisschen Erwartungshaltung, okay, du gehst rein und dann kommt halt eben natürlich auch, du hast wirklich für alle großen deutschen Stars jetzt Musikvideos gedreht in den letzten Jahren. Ich habe ein bisschen aufgeschrieben, dass ich irgendwas vergesse. Also nee, aber ich meine, Revolver hält eh klar. Da hast du natürlich ganz viel begleitet. War, glaube ich, auch so mit einer deiner ersten Stationen, ne, auf der Tour, in dem Tourleben. Wenn ich das richtig, hast du damals mit Johannes Strate zusammen gewohnt, glaube ich auch, oder so. Ne?
Genau, da, richtig.
Lass doch mal machen.
Ja.
Und da die Revolverhelden natürlich auch gute Connector sind, gerade wahrscheinlich dann, als das dann irgendwie gut ankam, dann klopften die Ray Garveys und die irgendwann auch die Max Giesingers und Johannes Oerlings und Lotte.
Und es kam Udo, so eins. Udo auch richtig, ne?
Ja, habe ich Udo noch gar nicht gesagt? Natürlich.
Nicht vergessen.
Ja,
lass mich Udo so vergessen.
Ja, nee, mehrfach doch, ne? Du hast jetzt einige Videos mit Udo gemacht.
Ja,
ne?
Genau, ja.
Jetzt gerade das letzte doch auch, ne?
Ja, genau.
Das aktuelle.
Ja.
Ja, ich werde das natürlich, also in den Shownotes findet man natürlich auch die entsprechenden Links, wo man sich wirklich mal ein bisschen. Nee, Bildreich Hamburg, da sprechen wir mit Sicherheit gleich auch noch drüber. Deine Firma, die du dann gegründet hast und da findet man natürlich auch alles. Ich habe ein bisschen den Faden verloren, aber wo wollte ich hin? Genau, du sprachst vorhin schon so ein bisschen auch Erwartungshaltung von außen. So, aus dem Spielerischen, lass mich mal machen und wie schön ist das? Und das möchte ich euch zeigen, werden Jobs. Weil die Leute sagen, ey, ist geil, der Typ, der hat ein Auge. Lass mal machen und lass mal was zusammen machen. Aber das ist ja dann auch nicht unbedingt... Naja gut, da ist ja dann auch immer Timing und Release-Plan, Promo, kompatibel, Algorithmen, muss es ja dann auch wieder liefern. Wie ging das einher mit deinem eigenen Anspruch so?
Ja, gute Frage. Da wird ja plötzlich aus Hobby bitterer Ernst, ne? So.
Ja. Und auch dieser Freiheit, weißt du? Weil dieses Gefühl damals so, okay, ich kapp's mich ab, kann ich machen, kann ich mir erlauben, ich kaufe mir eine Kamera. Leute, ich bin erstmal so für euch da. Herrlich, total geil. Und dann auf einmal, alle feiern dich, deswegen wollen sie dir die Jobs geben und sagen, wir wollen unbedingt mit Patrick arbeiten, aber du, geht das vielleicht noch da früher und kannst du da nochmal einmal?
Ja, also es ist, klar hat es mich auch teilweise zwischendurch wirklich aufgefressen, so das Business, weil nach wie vor verstehe ich auch nicht, warum man in einem Kreativjob, den wir ja normal machen, auch von Kreativen, oder in diesem Fall sind es natürlich dann immer die Labels oder so, zu so Fristen verdonnert wird. Ne? Das ist ja auch wie wenn ich zu dir jetzt sagen würde, du, ich brauche in 3 Wochen einen Song, wenn er nicht fertig ist, ne? Und der muss sowas von emotional sein und gefühlvoll, und ich brauche den dann wird es garantiert kein guter Song.
Genau. Und können wir über das Budget auch nochmal reden?
Genau. Und genau. Genau. Also das Schöne ist ja nach wie vor, also wenn wir mal bei diesen Musikvideos bleiben, es ist ja, die kreative Freiheit ist ja grenzenlos. Das heißt, wenn man erschafft ja aus dem Nichts, erschafft man ja was. Das kennst du ja auch von der Musik. Das ist ja so schön und so schmerzvoll und so schwierig zugleich. Da muss man ja irgendwie was erschaffen, was irgendwann im Kopf wächst und dann irgendwann kommt's vom Kopf aufs Papier oder in den Laptop und dann irgendwann musst du es umsetzen und daraus dann Bilder generieren. Und das gelingt oft auch mal nicht, ne, weil du im Kopf was anderes hast, als dann wirklich dann die Realität abbildet oder weil du in deinem Kopf so fantasievoll bist, dass das einfach nicht umsetzbar ist. Manchmal wird man auch überrascht, weil man feststellt, oh, das ist ja viel schöner als gedacht. Aber dass das dann plötzlich Business ist, das hat mich dann am Anfang so irgendwann, also es gab wirklich so eine Phase, da wollte man es auch jedem recht machen. Ich konnte nicht Nein sagen. Und ich war völlig überarbeitet plötzlich. Ich glaube, da schlittert so jeder Selbstständige rein, so dass man so zu allem Ja sagt. Und dann plötzlich ist auch leider so ein bisschen der Spaß auf der Strecke geblieben. Ne? Also da hatte ich eine Kamera in der Hand und dachte mir so, das macht mir jetzt echt keinen Spaß mehr gerade. Das ist mir alles zu viel. Und ich glaube, das muss man einfach selbst regulieren. Denn die Leute da draußen, die wollen mir ja nichts Böses. Ganz im Gegenteil, die wollen ja meine Arbeit nicht, weil ich das so schnell und billig mache, sondern ich glaube auch, weil sie sich da wohlfühlen und weil sie glauben, dass sie da am Ende oder weil sie vielleicht auch wissen, dass sie am Ende da ein gutes Produkt oder einen guten Film bekommen, wie auch immer. Aber da muss man sich abgrenzen, dass man dann auch mal nach Hause geht, wenn man nicht mehr denken kann, dass man sagt, nee, das geht nicht bis nächste Woche, aber es geht vielleicht in 3 Wochen. Das muss man lernen. Aber das ist wirklich schwierig. Also da bin ich halt auch wieder dann wieder nicht der Typ für. Ne? Das ist auch das Problem.
War denn das so, dass du das, als dann irgendwie alle gleich, ich meine, es ist ja nicht so, dass sie sich absprechen und sagen, pass mal auf, jetzt fragen wir Patrick erstmal, dann fragt ihr den nochmal in 2 Wochen und dann schachtelt sich das und dann fragen dann irgendwie alle gleichzeitig. Und neben den Weihnachtssingles will dann ja auch noch vielleicht eine große Markenhersteller noch eine fette Weihnachtskampagne machen, für die du auch noch angefragt wirst. War denn das, war das die Angst, da keine Ideen mehr zu haben? Oder war da mehr Angst, wenn ich jetzt absage, fragen nämlich beim nächsten Mal nicht mehr?
Beides. Ich glaube beides. Ja, ne? Dass man, wenn man absagt und die fragen jemand anderen, mit dem läuft's gut, dann fragen die danach mich wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, die Angst besteht immer. Die haben wahrscheinlich auch viele. Aber ich muss auch sagen, ich habe wirklich das Glück, oder wir jetzt auch mit der Firma, die ich ja mittlerweile gegründet habe, weil ich festgestellt habe, alleine da draußen ist das auch irgendwie nicht so witzig. Ich möchte Dinge teilen, die ich mache, mit einem gemeinsamen Team. Das steht jetzt mittlerweile so dermaßen im Vordergrund, dass ich irgendwie Spaß habe bei der Sache, mit einem Team zusammen an meiner Seite. Und auch da, dieses Selbstvertrauen, das muss man sich erstmal arbeiten, ne? Also zu wissen, ja, da, die melden sich schon wieder, so. Und wenn nicht, dann kommt jemand anders. So, da muss man erstmal, dieses Gefühl muss man erstmal kommen. In diesem sicheren Fahrwasser muss man sich erstmal reinschwimmen. Und das hat gedauert.
Und das erst als Team aber eben auch teilen, ne? Zu sagen, ja, wenn da jetzt erstmal ein bisschen ruhiger ist, so, und das Label jetzt einen anderen Ansprechpartner hat, eine andere Produktion, dann werden wir das schon zusammen durchstehen hier. Beziehungsweise, wie du sagst, es kommt jemand anders, aber eben auch die Sicherheit, sich gegenseitig so ein bisschen zu stützen. Ne? So stelle ich mir das.
Absolut. Und
in guten und in schlechten Zeiten.
Absolut. Und nach einem Projekt sich in den Armen zu liegen und sagen, hey, vielen Dank, danke für deine Arbeit, hast du toll gemacht und wir haben es geschafft. Das ist einfach ganz großartig. Und ich mag ja auch diese Projektarbeit. Das ist ganz toll. Du hast irgendwie was vor dir und dann schließt du es ab und dann sind alle bestenfalls glücklich. Also es ist schon toll. Aber ich muss auch sagen, zwischendurch habe ich gedacht, ich mache das nicht mehr. Das ist mir zu viel und ich bin zu perfektionistisch. Ich wollte jeden Film dann irgendwie bis zum bitteren Ende schneiden und irgendwie nochmal besser und hier geht besser. Und dann war ich heute mit dem Film zufrieden und morgen schon nicht mehr. Also auch so eine dieses Improvement, dieses ständige Verbesserung und dieses ständige, es geht noch mehr. Das macht einen natürlich auch wild, ne? Also.
Ja, okay, das ist natürlich aber, finde ich, immer, das ist halt der total kreative Prozess.
Ja.
Das ist, glaube ich, was, das kennt halt jeder. Also ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn du Drehbuchautor für Spielfilme bist oder Bildhauerin oder bildender Künstler, für alle Kreative gilt das ja, glaube ich. Egal, ob du jetzt kommerziellen Erfolg hast oder nicht. Aber was macht denn dann noch, wenn auch noch quasi die Creme de la Creme zu dir kommt, die natürlich auf der einen Seite auch ihren Erfolg toppen wollen und dich dafür buchen und sagen, pass mal auf, das, was du da gemacht hast, hat uns super gefallen, aber wir wollen natürlich nochmal das ganz Spezielle haben. Also die eigenen Ansprüche und die Ansprüche von außen. Thema Wertschätzung. So, wie magst du da noch was zu sagen?
Du meinst, ob das manchmal nicht zu handeln ist? Oder
Genau, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel auf einmal gefragt. Entschuldige, ich komme noch mal rein eben. Nein, was ich vorhin meine, entschuldige, ist dieser Struggle, von dem du gerade erzählt hast. Ich möchte es eigentlich besser machen und du guckst es dir an, denkst, was habe ich denn da gestern? Da geht noch was, da geht noch was. Der eigene kreative Prozess, okay, ich glaube, das kann man nicht, also das kann man so ein bisschen kanalisieren, glaube ich, für sich und kann damit leben, aber das ist natürlich auch sehr charakterabhängig und was den der eigenen künstlerischen Anspruch angeht. Was ich eben immer noch so schwierig finde, ist, wenn dann von außen auch noch der Business-Gedanke von denen, die halt eben auch diese Erwartungen von außen an dich haben, so an das Produkt, das muss am Markt funktionieren. Du, wir machen hier keine Kunst, Patrick. Das muss am Markt und wir müssen da und der Algorithmus und so, weißt du? Das stelle ich mir vor, das kann schon den Kopf ganz schön durcheinander bringen.
Ja, voll. Man stumpft auch so ein bisschen ab, ne? Also so ein bisschen wird man dann auch so ein bisschen kühler der eigenen Arbeit gegenüber. Also plötzlich wird aus kreativem sprudelnder Leidenschaft wird dann so Fließbandarbeit. Das gibt's halt auch.
Ja.
Dass wir plötzlich Filme machen, die wir dann so machen, wie es in der Anleitung steht. Dann machen wir es natürlich so, dass es uns immer noch gefällt. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich sage immer zu meinen Kollegen, wenn sie mir einen neuen Schnitt präsentieren, wichtigste Frage, magst du es selber? So.
Ja, schön.
Und nur dann möchte ich es auch rausgeben. Und wenn die Antwort dann ist, nee, nicht so richtig, und ich glaube aber, der Kunde könnte das gut finden, dann sage ich, nee, dann lassen wir es auch nicht rausgehen. Weil wir haben alle, ich bin davon überzeugt, wir haben alle einen guten Stil hier und ich mag unseren Stil und ich möchte auch, dass wir da immer hinterstehen. Und dann nur dann schicken wir es raus. Ja. Und dann wir gehen auch davon aus, dass wir dann richtig liegen damit. Und anders geht es auch nicht. Aber oftmals, klar, ist es wie so ein, arbeiten wir ab, ne? Und das ist natürlich, wenn man eigentlich einen kreativen Beruf macht, eigentlich nicht lange miteinander zu vereinbaren. Da braucht man Pausen, oder man braucht immer mal wieder so Projekte, die einen wieder nur in die künstlerische Schiene, auf die künstlerische Schiene bringen. Weil das ist ja das, was einen antreibt, ne? Also diese künstlerischen Sachen, da stehen wir so sehr drauf. Das macht uns richtig glücklich. Das ist wie so eine Sucht. Also so richtig schöne künstlerische Bilder zu drehen, ist einfach, ja, ich kann das auch nicht beschreiben. Es ist irgendwie richtig toll, wenn einem das gelingt.
Magst du mal konkret erzählen, was da so gerade oder in der letzten Zeit so Projekte waren, wo du wirklich sagen musst, das ist genau das?
Also man hat ja immer, es ist schwer zu beschreiben. Ich glaube, wir wollen uns ja mit jeder Arbeit irgendwie weiterentwickeln, auch technisch, dass wir sagen, okay, das Bild ist, das Color Grading kommt dem noch näher, ist noch näher an dem dran, was wir uns vorstellen. Man kauft sich neue Technik, sei es ein Kamerakran, man versucht auch irgendwie das, was da draußen gerade so am Markt so angesagt ist, das auch so ein bisschen aufzugreifen. Zum Beispiel, das ist jetzt natürlich sehr nerdig, zum Beispiel nicht so viele Schnitte machen, sondern eher lange Bilder zu erzählen, lange Kamerafahrten, und eben nicht ein Cut nach dem anderen. Also das zum Beispiel finde ich mittlerweile, das ist zum Beispiel sehr künstlerisch wertig, wenn man es schafft. Und das kennt man ja aus vielen Filmen mittlerweile, dass die Cuts relativ unregelmäßiger sind. Also dass die Bilder länger stehen, dass die Szenen länger laufen, ohne dass da ständig hin und her gecuttet wird. Einfach, es zieht dich noch mehr in die Situation rein. Es ist noch mal echter, es ist noch mal näher und unmittelbarer. Und das finde ich ist immer eine sehr hohe Kunst, wenn man das schafft. Und ja, also ich weiß gar nicht so gerade, was da so. Wir haben jetzt einige Markenfilme gedreht für große Unternehmen. Da ist dann natürlich immer so schwierig, wie sehr kann man da seine Kunst walten lassen. Ne? Da muss das Produkt gut aussehen. Punkt aus. So. Wenn wir da noch schaffen, so ein bisschen unsere künstlerischen Ansprüche rein zu vermischen, ist super. Und ich glaube, deswegen hängen wir auch noch so in diesen Musikvideos fest. Ne? Also die sind wirklich Hass und Liebe zugleich. Es ist so. Es ist, man arbeitet mit Menschen wie dir zusammen, die ein ganz, ganz hohes ganz sensibles Gefühl auch für die eigene Arbeit haben. Also du oder auch andere Musiker, ihr habt natürlich unserer Arbeit gegenüber eine ganz andere Wertschätzung, weil ihr wisst, was kreatives Arbeiten bedeutet. Und das ist total schön. Und ich habe auch schon ganz oft, Ray Garvey hat zum Beispiel zu mir mal gesagt, ey, du würdest mir niemals sagen, wie ich meine Songs zu schreiben habe. Also sag ich dir auch nicht, wie du mein Video zu drehen hast. Also drehst du ein Video von mir und ich sage dir, ob ich es mag oder nicht. Aber ich werde dir nicht sagen, wie du es zu tun hast. Und das ist alles. Und ich mag, was du tust, also können wir weiter zusammenarbeiten. So.
Das ist so richtig Ray Garvey. Also so habe ich ihn auch kennengelernt.
Genau.
Das ist ja so in allen Bereichen ist er ja irgendwie so, ne? Das ist so, zack.
Genau.
Let's do this.
Genau. Ja, ja. Und das finde ich irgendwie, das macht auch irgendwie total Sinn, weil klar, es geht am Ende noch um sein Gesicht, um sein Image, um seine, wie er präsentiert wird. Natürlich darf er dazu was sagen und natürlich soll er da auch sagen, du, da gefalle ich mir nicht oder das oder der Stil ist nicht so das, was ich mir vorstelle für das Lied. Aber bestenfalls gibt es da dann immer so Matches, dass man den anderen versteht, dass man weiß, was die wollen, dass man den Song versteht, dass man den anderen irgendwie lesen kann. So, wie will er sich geben? Wie will er sich darstellen? Wie möchte er, dass das Lied präsentiert wird? Und da ist das eigentlich in der Musik immer noch ein sehr, sehr, oder gerade in der Branche zwischen den Künstlern und mir und uns, ein richtig tolles Verhältnis. Es macht richtig Spaß, mit Kreativen zu arbeiten. Also, definitiv.
Ja, sieht man einfach den Film auch an, finde ich.
Und, ja.
Also, ihr könnt ja mal reinschauen, da gibt es auch einige Sachen, die gehen auch hier und da schon ein bisschen über klassische Musikvideo hinaus. Und ich möchte trotzdem gerne auf ein anderes Projekt nochmal ganz kurz kommen. Was ich mir immer mal wieder angucke und auch immer wieder empfehle und gestern einen Trailer mit meiner Frau geschaut habe. Noch eine Sache. Heute Morgen bin ich so um 8 Uhr mit dem Fahrrad, das ist ja Samstag, sprachen wir ja schon drüber, mit dem Fahrrad in den Wald gefahren und habe mir was zu lesen mitgenommen. Ich war früh wach und die Sonne blitzte durch die Bäume. Ich dachte, das ist ein guter Morgen, um den Tag im Wald zu beginnen, kleine Fahrradtour zu machen. Und es war halt genau dieses Licht, das so hinter den Bäumen hervorblitzelte und es war noch so ein bisschen neblig. Und ich dachte, was wäre, wenn Patrick jetzt eine Kamera in der Hand hätte? Das sind doch so Patrick-Wulff-Bilder hier. Weil wir uns gestern eine Doku angeschaut haben. Landgemacht, NDR. Das ist ein Projekt, was du irgendwann mal postetest, an dem du gearbeitet hattest, was ich mir dann mehrfach angeschaut habe. Dort werden Menschen vorgestellt, die ja ihrer Leidenschaft nachgehen, sich neu erfinden zum Teil beruflich oder wagen den Schritt, eröffnen ein Restaurant, sind Schäferin, Imker, züchten sehr einzigartige Art Tiere, die sie, glaube ich, wirklich, also der eine, der die Hühner züchtete, der kennt, glaube ich, wirklich jedes Huhn mit Namen, was er da. So, und ich gucke mir das an und denke mir, die Art, wie es erzählt ist, deine Kameraarbeit, jeden dieser Jobs, die da gerade dargestellt werden, jeden dieser Jobs würde ich gerne machen. Und das war wirklich wahnsinnig schön. Und das ging nicht nur mir, sondern meine Frau, die das noch nicht kannte, halt eben auch. Erzähl doch mal was wenn du magst, zu dem Projekt. Vielleicht interpretiere ich da auch nur so viel rein, aber da ist ganz viel Liebe drin. Wird verlinkt in den Shownotes.
Ja, ach schön, dass du das gesehen hast. Das freut mich. Das Projekt ist entstanden in einem Jahr, wo ich wirklich fast nur Dokus gedreht habe.
Ah, okay.
Und ich würde mir in Zukunft wünschen, mehr solcher Sachen zu drehen wieder, mehr solcher Dokumentationen. Und das habe ich gemacht mit einem meiner besten langjährigen Kumpels tatsächlich, den ich in Münster kennengelernt habe beim Studium, den Ben. Und der hatte immer mal den Wunsch, das Handwerk von Menschen da draußen oder von Landwirten vorzustellen. Und das aber nicht total romantisierend, sondern auch echt, so wie es ist, aber gleichzeitig in einer Schönheit darzustellen. Und da hat er gesagt, wollen wir das nicht zusammen machen? Wollen wir nicht mehr dieses Projekt zusammen machen? Er hat da ganz wunderbare Protagonisten rausgesucht, die alle wirklich ganz, ganz schöne Geschichten haben und irgendwie gleichzeitig so normal daherkommen und so tiefgründig doch sind. Und das fand ich, also A, waren das wunderschöne Begegnungen und es war ganz toll, da immer in die Lüneburger Heide fahren zu dürfen und diesen Menschen einfach dabei zu beobachten, was sie tun und was sie treibt und was sie antreibt und warum sie das machen, was sie da tun. Und andere Menschen dabei zu filmen, die in diesem Fall waren es Menschen, die ja für etwas stehen und die eine Leidenschaft mit dem verbinden, was sie tun. Und es war ganz, ganz toll, das dokumentieren zu dürfen einfach. Und wir haben es natürlich versucht, so schön zu dokumentieren wie möglich, dass der Zuschauer da draußen das Gefühl hat, so, ich will sofort in den Lüneburger Heide ziehen und ich will sofort das Huhn von dem Hühnerzüchter haben, oder ich möchte gern den Käse probieren, der da produziert wird. Also das waren einfach wirklich schöne Drehtage in der Lüneburger Heide. Wir haben jede Person so viermal besucht, 4 bis 5 Mal. Mhm. Und das über einen längeren Zeitraum hinweg, so über 3-4 Monate hinweg, haben wir immer wieder getroffen. Und das ist so pures Film, ne? Also ohne Schnickschnack. Also nur Kamera, mein Kollege und Kumpel Ben und unser Protagonist. Und das ist eigentlich...
Aber traumhaftes Licht. Ich meine, ihr seid schon früh aufgestanden, nehme ich mal.
Wir sind sehr früh aufgestanden. Ja. Wir sind teilweise wirklich
Die Morgenstunden war natürlich ein Traumlicht in der Lüneburger Heide.
Ja, und die Landwirtschaft, die tickt da ja nochmal anders. Ne? Die stehen ja wirklich früh auf. Und dann mussten wir von Hamburg in die Lüneburger Heide fahren. Das ist auch noch immer eine gute Stunde Fahrt. Also da fühlte ich mich zurückerinnert an meine Moderationszeiten beim Frühstückfernsehen. Aber ey, da draußen die Natur filmen zu dürfen für das, was sie ist und was sie einem gibt, und die Menschen zu treffen, die die Natur nutzen, das war einfach großartig. Und komischerweise sage ich mir bei sowas dann immer, ich will sowas öfter machen, ich will auch hier leben, so. Aber so richtig umsetzen tue ich es dann doch nicht.
Aber du, ich meine, du bist da draußen, hast das Gefühl, okay, das ist es ja, wie du gerade sagst. Und wie ist denn das dann so, wenn in dem Moment theoretisch das, wahrscheinlich hast du es nicht an, aber das Telefon klingelt und da kommt einer und sagt, pass mal auf, du, ganz schnell, wir brauchen da bis nächste Woche, kannst du eventuell, und du gibst da Momente, wo du denkst, also gibt's sowas? Ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt, aber vielleicht. Und wie gehst du dann damit um? Weil du sagtest, du hast in dem Jahr fast überwiegend Doku gemacht. Das war ja eine bewusste Entscheidung, nehme ich an, oder?
Genau. Ich war zu viel unterwegs. Ich war viel zu viel unterwegs. Ich war teilweise, kleine Randanekdote, ich bin damals in eine neue Wohnung gezogen, musste dann irgendwie mein Stromversorger anrufen und sagen, dass ich jetzt ausgezogen bin in meiner alten Wohnung, und musste ich eben den Zählerstand nennen, und da hat er gesagt, da fehlt eine Nummer, so eine richtige Ziffer. Denn es würde im Umkehrschluss bedeuten, dass ich nur 3 Monate oder so zu Hause war und den Strom genutzt habe. Und da habe ich gesagt, true. Ich war wirklich nur 3 Monate hier. Und den Rest der Zeit war ich immer weg. Ich war einfach immer weg. Ich habe nur noch vom Koffer gelebt, und ich bin von einem Land ins andere, und ich fand das auch eine Zeit lang richtig cool. Ne? Ich fand jeden Flug super, jeden Flughafen, ich fand jedes neue Land interessant. Und dann habe ich aber auch gemerkt, nee, ich muss das alles mal runterschrauben, und ich muss mal weg von kreativen Spinnereien und raus aus diesem Business, wo man aus dem Nichts was erschaffen muss, wo es darum geht, um Klicks, um höher, weiter, schneller, um das nächste tolle Video, sondern einfach mal nur die Menschen filmen da draußen, die nämlich eigentlich wirklich, was heißt eigentlich, die nämlich viel, viel spannender sind als ein Musikvideo zum Teil ist. Also von daher war das so eine Entscheidung. Ich habe mich einfach darauf gefreut, so das Leben so zu filmen, wie es ist.
Ja. So. Und da jetzt nochmal kurz, und ich hatte es mich ja eben etwas kryptisch ausgedrückt, wenn dann trotzdem jemand anruft und sagt, wir brauchen ein Musikvideo, Mensch, Patrick, das war doch so geil, lass mal hier so, was machst du dann? Wenn du dich dafür entschieden hast eigentlich oder dagegen?
Ja, das ist schwer. Ich muss, also leider habe ich mittlerweile, was heißt leider, ich habe mittlerweile eine Firma, wenn ich den als Kunden nicht verlieren will, dann muss ich versuchen, das irgendwie dem nachzugehen. Es ist natürlich alles andere als eine entspannte Situation, wenn ich da gerade auf einer Weide stehe und die Kühe dabei filme, wie sie morgens um 6 Uhr in den Melkstand kommen. Aber das, ja, das, klar, wirft das auch dann in meinen Fragen auf, ne? Frage ich mich so, ey, möchte ich da überhaupt noch so drin sein in dieser Maschinerie und in diesem Business und möchte ich nicht mich da rausziehen und den Gedanken, mich öfter rauszuziehen und mich zurückzuziehen, den habe ich ganz oft so. Muss ich, also regelmäßig eigentlich, weil ich jedes Jahr eigentlich immer wieder an diesen Punkt komme, am Ende des Jahres ziemlich müde zu sein. So. Und ich frage mich immer wieder, wie kann ich das besser machen? Außer Nein zu sagen, weniger zu machen. Das ist, glaube ich, die Lösung. Und vielleicht auch bei den Projekten darauf zu achten, dass sie einen nicht so mürbe machen, weil sie inhaltlich vielleicht auch wirklich eher ja, Quatsch sind. Ne? Das gibt's auch. Also natürlich machen wir auch Werbung für Marken, wo wir denken, wer braucht das? Wer braucht diesen Film? Also uns würde es besser und nicht schlechter gehen, wenn man dieser Film nie jemand sehen würde oder diesen Werbeclip oder diese Kampagne oder was auch immer.
Ja. Ja. Aber die, ich meine, gut, dann vielleicht ist das Budget in Ordnung und klappt das für dich ganz gut zu sagen, das macht dann wiederum Freiraum? Also auch wenn der doch vielleicht dann ganz gut bezahlt ist, also das kenne ich wiederum eben auch, zu sagen, dafür habe ich theoretisch auf meinem Idealismus-Kreativitätskonto jetzt ein Stand, der mir erlaubt, Dinge zu tun, die nicht morgen sofort viel Geld abwerfen?
Ja, eigentlich sollte das.
Ich meine, du hast eine Firma, ne? Du
genau.
Hast natürlich jetzt eine Infrastruktur zu bedienen. Das stelle ich mir auch, ja, ihr habt es euch sehr schön gemacht, ne? Aber das hat natürlich in Hamburg auch Nebenwirkungen. Ne?
Das ist es halt. Also wir haben plötzlich, wir müssen plötzlich monatlich einen gewissen Satz einspielen, um unsere Fixkosten zu bezahlen. Und das ist wahnsinnig viel geworden so. Und es ist nicht so, dass wir uns jetzt hier in einem unüberschaubaren Rahmen bewegen und wir sind ja immer noch eine kleine Firma. Aber das sind schon Summen, die sorgen dafür, dass du eben nicht sagen kannst, so jetzt mach ich mal ein bisschen weniger. Ich bin ja nur für mich verantwortlich. Sondern ich bin jetzt für mehrere Leute verantwortlich und ich bin für einen Laden verantwortlich, der laufen muss. Und natürlich überlegst du dann, sollten wir den Job machen? Bringt er uns weiter oder nicht? Oder habe ich gerade Lust drauf? Oder bin ich gerade müde? Nee. Die Frage stellt man sich dann eigentlich selten, sondern sagt man sich, okay, Budget ist gut, kriegen wir irgendwie unter. So.
So, und vielleicht nicht unbedingt die Zeit zu sagen, jetzt Ayurveda Retreat 6 Wochen. Nee. Aber was wäre denn vielleicht mit einem Campervan, mit dem man, wenn mal so alles zu viel wird, zumindest für 2 Tage, mal eben ans Meer fahren kann. Wenn ich mal kurz diese Überleitung machen darf, auch da gibt's ja sowas, ne?
Ja.
Verfolgst du das noch sehr? Ich habe jetzt gar nicht mehr so viel gesehen auf Social Media von dir diesbezüglich, aber als ich das entdeckte, dachte ich, ah, der macht alles richtig, der zieht sich raus.
Ja, also ich muss sagen, ich war jetzt 2-mal hintereinander im Winter, ausgenommen von diesem Winter war ich in Indien.
Ah, okay.
Und habe ja da immer so ein bisschen Rückzug gesucht. Also so eine Welt, die so komplett konträr ist von dem, was wir hier erleben und wo sich alle drauf freuen, dass die Sonne wieder aufgeht und dankbar sind, dass der Tag beginnt und wo der Tag beendet wird in dem Moment, wo die Sonne untergeht. Also so ein ganz anderes, einen ganz anderen Rhythmus, ein ganz anderes. Ja, eine ganz andere Dankbarkeit, die dort gelebt wird und vieles auch ziemlich kontrovers und kritisch zu sehen, natürlich, absolut.
Ja.
Aber das ging mir richtig gut dort. Es ging mir richtig gut, weil ich dort gelernt habe, mit mir alleine besser umzugehen.
Du warst ganz alleine, ja?
Ich war ganz alleine da. Ich war immer jeweils einmal das erste Mal 3 Monate alleine da und das andere Mal 1,5. Und
ach, doch, so lange? Okay,
ja, genau.
Das wusste ich nicht.
Ja. Ah, okay. Und das habe ich auch durchgezogen. Ich war immer wieder froh, wenn ich dann irgendwie mal, man trifft ja dann doch mal auf dem Weg irgendwie jemand in Indien, irgendwie aus Europa oder aus Australien oder den USA oder was auch immer, mit dem man dann mal kurz sich austauscht. Und ich war immer wieder froh, wenn ich dann wieder alleine war. Und das tat wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also da habe ich dann doch gemerkt, dass da doch eigentlich viel, viel mehr ist als Projekte und tolle neue Videos und was auch immer. Das war Wahnsinn. Das war ganz wichtig für mich, dass ich das gemacht habe und dass ich mich da irgendwie, dass ich da alleine unterwegs war und habe mir dann ein Motorrad gekauft und bin durch das Land gefahren. Das habe ich dann auch stehen lassen und bin ein Jahr später wieder hin und habe dann das gleiche Motorrad wieder vorgefunden. Das habe ich dann nämlich damals bei so einem Inder abgestellt, habe gesagt, der darf das behalten das ganze Jahr über, darf damit fahren, er soll es nur pflegen und ich möchte, wenn ich wiederkomme, das möchte ich es wieder haben. Und da war ich dann Weihnachten vor einem Jahr wieder dort. Ich bin dann auch wirklich immer am 25. Dezember losgeflogen.
Echt?
Ja. Und hab mir dann am ersten Weihnachtstag mein Motorrad wieder abgeholt und bin damit durchs Land gefahren. Und ich genieße das total. Also das ist so ein anderes, ja, ich glaube, da komme ich mir so nah. Und du hast ja eben auf dem Camping-Van, hast du angesprochen. Den habe ich mir dann jetzt Anfang letzten Jahres habe ich mir einen Lieferwagen gekauft, einen leeren, habe den ausgebaut zum Camper und bin eigentlich an jedem freien Tag irgendwo hingefahren damit. Ja. Und wenn es nur ein Tag war oder nur Nacht, ist völlig egal. Ich meine, es wäre nicht viel möglich letztes Jahr. Bin nicht weitergekommen als nach Dänemark mit dem Ding.
Reicht doch.
Aber das reicht. Du weißt ja, du bist ja auch großer Dänemark-Fan.
Voll.
Aber da dann zu stehen, einfach nur irgendwo in der Natur zu parken,
ja,
und man hat nichts mehr, man erwartet nichts mehr vom Tag. Nichts. Man will einfach nur da sein. Man möchte einfach nur da sein und mit dem Tag gehen. Und das war so habe ich in Indien auch gelebt. So einfach mit dem Tag gelebt und mit dem, was mir die Natur gibt. Das ermöglicht das Campen auch in gewisser Weise. Man sitzt einfach nur da.
Ja, ich möchte noch auf eine Sache, weil du gerade sagtest, in Indien. Mir war wirklich nicht klar, dass du das so regelmäßig und auch in so großer, so lange jeweils gemacht hast. Wenn du dann in den Momenten denkst, so, ach, will ich das eigentlich alles noch? Und wo finde ich eigentlich den Sinn und wo möchte ich irgendwie hin? Gibt es denn dann auch Momente, tatsächlich dann dein Leben nochmal komplett zu ändern? Oder reichen in Anführungsstrichen dann solche Phasen, um auch wieder zu merken, ich habe mir da auch was Schönes in Deutschland aufgebaut, das ist schon auch cool. So, es ist eine Balancefrage für dich?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, die ich mir auch sehr oft stelle. Und ich manchmal frage ich mich schon, ob ich, wenn ich jetzt, wir hatten letztens mal dieses Gespräch, was würdest du tun, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mal komplett alles liegen zu lassen, und ein ganz neues Leben anzufangen? Wie würde das aussehen? Wäre das identisch mit dem, was ich gerade tue, oder wäre es eigentlich was ganz anderes? Und so eine richtige Antwort darauf hatte ich nicht, weil ich glaube, ich schon das mache, das, was ich gerade mache, das mache ich sehr gerne, diesen Beruf. Ich mag ihn sehr gerne. Aber ich muss aufpassen, immer wieder regelmäßig aufpassen, dass ich es nicht überstrapaziere, dass ich nicht overpace und dass ich dann den Spaß verliere und dass ich dann das, was ich eigentlich so sehr mag, nämlich das Reisen, in der Natur sein, mit mir alleine sein, draußen sein und nichts zu tun, dass ich das nicht wieder aus den Augen verliere. Und das tue ich leider regelmäßig. Also ich verliere es wirklich aus den Augen, weil ich mich wieder von einem Projekt ins andere hangel. Und dann mache ich es mal wieder und dann bin ich mal wieder draußen und stelle fest, ey Patrick, warum machst du das nicht jede Woche? Oder warum suchst du dir nicht diese Oasen regelmäßig? Es ist doch so leicht eigentlich auch. Und ja, manchmal frage ich mich, wäre ich nicht auch irgendwo anders oder, keine Ahnung, in einem anderen Rahmen vielleicht sogar besser aufgehoben? Also die Frage stelle ich mir schon oft. Und ich habe mir jetzt auch so ein bisschen was ans Bein gebunden hier, ne? Indem man so eine Firma gründet. Das muss ich auch sagen. Aber nein, ich mag das sehr. Ich mag es vor allem wegen meiner Kollegen. Ich habe die so lieb. Ich habe die so gern. Ich sehe die gern bei der Arbeit. Ich sehe denen gern zu, wie sie mitgestalten, wie sie alle Spaß daran haben. Und wie du es gerade sagtest, Frage der Balance, ne?
Ja, ich finde es halt irgendwie spannend. Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, ob er dazu Gast, Dr. Leon Winscheid, Psychologe, der sich auch sehr viel mit dieser ganzen Thematik auseinander und das eben auch sehr, sehr analytisch sieht und das auch alles immer so sehr erklären kann, warum das so ist. Dieses Gefühl natürlich auf der einen Seite, dass wir dazugehören wollen, dass wir natürlich auch Sachen zeigen wollen, dass wir wissen, dass Social Media uns vielleicht gar nicht gut tut und trotzdem nach einer Stunde das Ding gerade so mit Ach und Krach weggelegt kriegen und merken, ja, das war A zu lange und B, ich bin doppelt so leer wie vorher. Welcher Gedanke mir gerade noch so kam, man könnte sich das ja auf der einen Seite in den Terminkalender schreiben und sagen, okay, alles klar, genauso wie den Dreh bin ich halt mit dem Van weg. Die Art und Weise, wie du dann halt, also gerade Vanlife, Hashtag, ist natürlich auch sehr Instagrammable. Wie gelingt es dir denn als visueller Mensch, als jemand, der natürlich auch ein Bild sieht und denkt, oh, krass, ist das ein geiles Bild, das würde ich gerne zeigen. Wie gelingt dir, da eben mit Social Media auch umzugehen und auch da bewusst abzuschalten?
Mal mehr oder weniger gut. Also mal fällt es mir leichter. Ich habe zwischendurch auch mal die App einfach von meinem Handy gelöscht, zum Beispiel.
Ja, voll.
Um sie einfach nicht zu benutzen. So. Und ich habe da letztens auch darüber nachgedacht, das wieder zu tun. Nach wie vor ist sie beruflich für uns unabdingbar. Das ist ja das Schlimme eigentlich. Und das Schöne und das Schlimme daran, man kann zeigen, was man tut. Man hat eine Plattform, wo man eigentlich seine Arbeit präsentieren kann. Und das ist nicht, also es ist ja eigentlich völlig absurd, ne? Also ich meine, kein anderer Berufsstand würde seine Arbeit so präsentieren, wie wir das tun. Also wir Kreativen, ob es Musiker sind, ob es Filmemacher sind, das ist für uns das Ding. Ne? Also das muss man, kann man nicht anders sagen. Also ein Arzt oder ein Anwalt oder eine Bäckereifachverkäuferin würde nicht posten, heute habe ich das und das gemacht. So. Wir posten.
Wobei man sich wundert, es wird mehr, habe ich das Gefühl.
Es wird mehr, natürlich, also natürlich wird es genutzt, aber mit welcher Selbstverständlichkeit wir Bilder von unseren Drehs zeigen, Making of, guck mal, so sieht's aus, hinter den Kulissen, dann dieses kultivierte It's a Wrap, dann auch Filmen, wie alle dann applaudieren, wenn der Dreh vorbei ist und das wird auch online gestellt und also.
Aber warum macht man das? Macht man das, um zu zeigen, guck mal, wir haben es wieder geschafft, das ist alles, ist geil, was wir machen, oder will man da auch so, also ich meine, das ist ja dieses Gefühl von der Film, letzte Klappe und jetzt alle, bam, und die Korken knallen. Das ist ja so die Vorstellung, die wahrscheinlich jeder hat. Möchte man dem entsprechen oder möchte man es denen zeigen, die es noch nicht kennen oder warum?
Also ist eine Mischung, ne? Ist eine Mischung aus, ey, so macht man es ja, deswegen machen wir es auch so. Und das ist ja irgendwie cool und sexy und das gehört dazu. Das andere ist, es ist pure Angeberei, es ist Poserei. Guck mal, was wir hier machen. Das ist ja auch Selbstmarketing, klar. Das ist ja auch immer Werbung für einen selbst. Und natürlich ist Video einfach unglaublich angesagt und wichtig und groß und glaube ich in den letzten 5, 6 Jahren nochmal oder 5 bis 10 Jahren nochmal unglaublich gewachsen. Deswegen, und es ist so leicht, das kommt auch dazu, es ist so einfach, das zu machen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob sich das so, nur so kultiviert hat, dass man das so, vielleicht bin ich aber auch in so einer Bubble drin, das kann ja auch sein, das ist irgendwie, dass viele aber auch da draußen denken so, ey, das ist mir doch völlig egal, wenn der ein Bild von sich postet mit einer Kamera in der Hand, also was soll denn das so, ne? Es ist schwer zu sagen, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, warum das so ein Ding ist, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Ich merke halt einfach, dass mich das total umtreibt, auch hinsichtlich so der nächsten Generation. Weil natürlich zum einen ich es meinen Kindern vorleben muss und mich häufig genug darin ertappe, dass ich das Handy in der Hand habe und es nicht merke und sage, warte mal eben. Und ich sage, ey, warum habe ich denn jetzt gesagt, warte mal eben, ich mache hier nichts Wichtiges. Ich gucke hier wahrscheinlich gerade bei Instagram rein. Und wie man das auf Dauer hinkriegt, auch aus der Filmwelt natürlich zu übertragen, analog, digital. Wie kriege ich diesen Switch hin? Ich sprach gestern mit unserem gemeinsamen Kumpel Henrik Böhl auch darüber.
Oh.
Und wir waren beide der Meinung, dass es wahrscheinlich nicht aufzuhalten ist, die Geschwindigkeit auf der einen. Und es dann aber wirklich auf das uns die Möglichkeit gibt, und du sprachst ja eben von Indien, bestes Beispiel, das alte Wissen ob es Meditation, Yoga, Ayurveda, was auch immer, das alte Wissen einfach in unser Leben zu implementieren. Ob jetzt lifestyleiger oder weniger lifestyleig, mehr to the roots. Aber ich glaube, dass es die einzige Möglichkeit ist, uns ja in Balance zu halten. Weil ich glaube, es wird darüber Apps geben und das ist auch mal schöne Meditations-App auf dem Handy zu haben. Aber wenn das Handy nur noch, also letztendlich das Vehikel nach außen, in die Schnelligkeit, in die Zerstreuung auch ist, dann finde ich es zum Beispiel echt schwer zu sagen, okay, ich habe ja mal eine Meditations-App. Vielleicht ist es besser, das Ding ganz wegzulegen. Das Gleiche zum Beispiel mit allen Möglichkeiten der Kamera auf den Mobile Devices sagen, ich habe sie ja immer dabei. Super geil, ist eigentlich die wichtigste Kamera. Nee, aber sie ist ja auch connected zu der zu großen Welt da draußen, die uns, glaube ich, überfordert. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Es ist doch, also in meinem Leben oder bei mir persönlich ganz wichtig ist gerade, oder es ist ein großes Thema, sind Reize.
Ja, ja.
Mhm. Und je mehr Reize, desto weniger achte ich auf die Reize, die aus mir herauskommen, sondern ich führe die ganze Zeit von außen was zu mir hinzu. Und natürlich ist es super einfach, mal ganz kurz sich abzulenken und Social Media zu öffnen und zu schauen, was macht der andere so, und sich immer wieder diesen Reizen auszusetzen. Und ich glaube, viele, und da gehöre ich dann auch manchmal zu, haben es verlernt, sich gar keinen Reizen auszusetzen. Sich nichts außer wirklich dem, was da vor einem steht, das ist der einzige Reiz sein sollte. Und du sprachst gerade von Henrik, unseren liebsten Henrik, der hat auch mal gesagt, ich gucke mir vorher, wenn ich irgendwo hinreise, nicht vorher, gucke ich mir nicht an, wie das aussieht. So.
Ja.
Ich will gar nicht wissen, wie andere das sehen auf Social Media, weil ich möchte selber entscheiden, ob ich das schön finde oder nicht. Und ich glaube, es gibt Dinge, die werden einfach adoptiert. Also es gibt, glaube ich, ganz viele, also Sri Lanka, so ein Beispiel, hier war ich auch in den letzten Jahren, da gibt es so ganz beliebte Fotoziele. Und das sind so Fotos, die machen dann plötzlich alle. Also ich glaube, ich weiß nicht, jeder, der auf Sri Lanka war, hat sich aus dem Zug rausgehängt und hat davon ein Foto gemacht, wie er so aus diesem fahrenden Zug raushängt und dann in die Natur starrt. Mhm. Und dann gibt's auch diese 9-Inch-Bridge oder so heißt die, ich weiß nicht genau, die wird da durchfotografiert. Und ich frage mich manchmal, findet ihr das wirklich gut, diese Brücke? Also, wenn ihr die das erste Mal sehen würdet, wenn ihr das erste Mal in diesem Ort wärt und ihr hättet noch nie was von dieser Brücke gehört und ihr hättet sie noch nie vorher gesehen, würdet ihr die genauso gut finden wie in dem Moment, wo ihr wisst, die haben schon alle fotografiert?
Also, sehr gute Frage.
Ich glaube, es liegt da manchmal so wie so eine Art Magie auf einem Ort, weil der so abfotografiert wurde. Der ist ja, also Orte gelangen ja durch Social Media, erlangen ja so eine Berühmtheit, dass man an diesem Ort ist und denkt, oh toll, jetzt bin ich auch an diesem Ort, den ich bei Social Media schon von so vielen Leuten gesehen habe. Der muss ja gut sein, der Ort. Aber wenn man sich wirklich fragt, mag ich den selber, diesen Ort? Finde ich es wirklich gut hier? Ich glaube, dann würde man oftmals zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber das machen viele gar nicht mehr.
Ja, und halt, ne, habe ich was verpasst, wenn ich denn dort schon bin und das Foto eben dann nicht gemacht habe, das Foto nicht gepostet habe, habe ich dann halt so
dann warst du nicht da.
War es dann die Reise wert? War ja auch teuer.
Nee, genau.
Es ist verrückt. Es ist, glaube ich, vor allen Dingen ein weites Feld. Und wie ich vorhin sagte, so, es ist natürlich auch so, dass das Vorleben, und ich mache mir natürlich auch Sorgen um meine eigenen Habits, aber vor allen Dingen auch da, wo es hinführen wird, wenn jetzt alles sich noch weiter beschleunigt. Mhm. Und ich hatte gerade noch eine Sache, gerade auch so von wegen, ja, ganz großes Kino und doch bei sich sein. Du hast mit Coldplay gearbeitet, ne?
Ja.
Du warst mit denen, glaube ich, sogar auf Tour so ein bisschen. Hast die so eine ganze Zeit begleitet,
ne? Nee, ich war leider nur zwei Shows, leider.
Okay, ja, das ist ja. doch eine kleine Tour.
Ja.
Sag mal, aber Chris Martin, ne? Ich habe den ja damals kennengelernt, geil, klingt auch super. Aber bei The Voice of Germany, als ich da gearbeitet habe, war ich dann so ein bisschen Ansprechpartner für die Band, als sie da live performt haben. Und da war es durchaus so, morgens beim Soundcheck, das Erste, was ich machte nach dem Frühstück, war ein Gespräch mit Chris Martin darüber, wie wir das denn so, ne? Und was können wir denn noch tun und so. Und so zum Thema Mitte finden und sich nicht unbedingt trotzdem extrovertiert sein und sich nicht nur zurückziehen und das so alles so in Balance halten. Wie hast du denn Chris Martin erlebt? Erzähl doch mal.
Unfassbar herzlich.
Ja, ne?
Ist der, also, ne? Unglaublich glücklich auch so mit dem, was er tut. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann ein Mensch mit so viel Freude immer so von über diese Bühne laufen und jedes Mal einem das Gefühl geben als Zuschauer, ey, da finde ich es wirklich gut.
Also, aber es ist doch auch so, oder? Das ist doch nicht irgendwie, dass dann die Klappe, die Show ist vorbei und sagt, na gut, haben wir ganz gut hingekriegt. Tickets, Sales stimmten auch.
Das Ding ist ja, seine Band, die sind ja alle so, seine Bandmitglieder sind ja so das Gegenteil, die sind ja so immer so ein bisschen. So, ja, ich spiele ein bisschen mit, so, ne? Bis auf der Drummer, der ist auch noch ein bisschen am Start. Die anderen, die sind immer so ein bisschen schläfrig, habe ich das Gefühl. Und manchmal denke ich, Chris muss das alles kompensieren. Aber das Ding ist, ich habe die immer unmittelbar nach der Show nicht erlebt, aber immer wenn ich ihn erlebt habe, dann habe ich gedacht, okay, der ist so ein Motor und der ist die Energie von allem, was dort passiert, weil die Energie in ihm steckt. Und das ist total toll und ich glaube, ich habe ihn nicht gut genug kennengelernt, als dass ich sagen könnte, ich glaube, der ist so voll im Reinen mit sich oder ist alles in Balance. Das ist super schwer zu sagen. Ich habe nur das Gefühl, er ist einfach ein Mensch, der das, was er tut, unglaublich liebt und das auch genießen kann oder auch gelernt hat, das wirklich sehr wertzuschätzen, was er tut und was er erlebt und das war schon schön. Also das ist toll. Also das.
Also ich könnte mich schon vorstellen, dass der auch mal in Indien gesessen hat und gesagt hat so. Also
hoffentlich.
Der hat doch, oder?
Ja.
Hey, die müssen. Hast du schon den nächsten Trip geplant eigentlich?
Ja, tatsächlich. Ich hoffe, dass ich
wieder über Weihnachten, also über den Jahres.
Ach so, nee, ich tatsächlich habe ich. Es ist ganz seltsam, aber ich habe in dem letzten Jahr in dieser Corona-Zeit beschlossen, erstmal nicht, also privat erstmal kein Flugzeug zu besteigen.
Okay.
Muss nicht mehr sein, finde ich. Irgendwie. Ich habe total, na klar, habe ich Sachen auf der Liste oder Orte oder Länder, die ich super gerne bereisen würde, aber ich habe jetzt diesen Campingvan und manchmal ist das, was vor der Haustür ist, nämlich ob es jetzt Dänemark ist oder Holland oder vielleicht doch weiter nach Frankreich, Südfrankreich, ist doch so schön. Und ich möchte eigentlich so viel es geht erstmal nur mit dem Bus erreisen.
Willst du dir im Sommer eine kleine Auszeit nehmen? So?
Mehrere kleine, wenn es möglich ist. Also die erste soll jetzt erstmal so in 2-3 Wochen sein. Da möchte ich gerne ins Baskenland fahren und nach Südfrankreich und vielleicht sogar bis nach Portugal, wenn es geht. Muss man auch gucken, ne? Ich weiß immer nicht, was alles so möglich ist. Es ändert sich ja regelmäßig. Ich glaube aber trotzdem, in dem Bus und alleine ist man. Also wenn ich 3 Wochen mit dem Bus verreise, dann sehe ich weniger Leute als 2 Tage in Hamburg.
Wollte ich gerade sagen.
Also ich kann es mit meinem Gewissen definitiv vereinbaren. Ob es alles auch so praktisch möglich ist, das werde ich sehen. Also ja, mit dem Bus irgendwo sein, alleine sein. Und ich habe jetzt neuerdings auch einen Hund.
Ja, auch das sah ich.
Ja, und vielleicht kommt sie auch mit. Das muss ich mal gucken.
Ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen.
Sehr gerne.
Ich weiß, das hat dass du gerade so auf dem Zettel hast. Und,
Ich habe aber nicht lange gezögert, als du gefragt hast. Weil ich wusste, es tut immer gut, mit dir zu reden. Und deswegen.
Oh, vielen, vielen Dank. Ich hoffe auf bald, wenn wir uns nicht mehr hören vor deiner Tour. Kannst du auch hier und da mal einen Schnelltest machen, aber ansonsten wirst du da gut durchkommen, schätze ich.
Ja, sicher.
Mach's gut.
Danke dir.
Cool. Ja, tschüss. Tschüss. Das war 3 Fragen von Elvis. Heute mit Patrick Wolf und ich hatte mich sehr gefreut auf das Gespräch und ja, umso mehr weiß ich jetzt, warum. Wir sprachen ja bereits über so einige Projekte von Patrick, einige Filme, einige Dinge, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Ich verlinke alles in den Shownotes Und vor allen Dingen die Doku, die NDR-Doku, Landgemacht, über die wir sprachen. Das ist ein bisschen wie Urlaub machen, sich die anzuschauen. Wunderschöne Bilder, wunderschöne Geschichten, wunderbare, inspirierende Charaktere. Naja, gut. Und dann natürlich so den ein oder anderen Hit, der mit einem sehr geschmackvollen und für die heutige Zeit eben auch sehr, wie soll ich sagen, mit frischen Ideen gespickten Musikvideo von Bildreich Hamburg und Patrick Wolf versehen wurde. Also, schaut mal rein. Folgt Patrick und Bildreich auf den sozialen Netzwerken. Ich danke euch sehr für euer Feedback, eure Anregungen, Ideen, die ihr mir bitte weiterhin schicken sollt unter dreifragen@janlöchel.de. Ich freue mich, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen, denn natürlich, das hilft immer. Vielleicht entdecken uns ja dann noch die oder der eine andere mehr, die es mögen könnten. Und natürlich auch so eine positive Bewertung. Oder sage ich, nee, ich sage besser eine Bewertung bei iTunes. Positiv, das müsst ihr schon selber entscheiden. Die hilft natürlich auch immer. Aber so oder so sehen wir uns, will ich jedes Mal sagen. Ich berichtige mich. Hören wir uns wieder. Wenn es wieder heißt, nächste Woche. 3 Fragen von Elvis. Ich danke euch sehr fürs Zuhören.